Hey, hier ist Kuso und ich habe eine ganz kurze Anfrage für Support, bevor es losgeht. Wie ihr wisst, könnte dieser Podcast ohne das Inhouse nicht überleben. Das Inhouse ist einer der wichtigsten Orte in Köln für MigrantInnen und viele andere, die Support brauchen. Ob Sprachcafés, Kinder- und Jugendbetreuung, Deutschkurse, Migrationsberatung oder Plenumsräume, das Inhouse hilft genau dort aus, wo es am dringendsten ist, für die Leute, die es am dringendsten brauchen. Mit dem Support ans Inhouse supportet ihr also auch direkt Politgruppen, die die Räume nutzen. Bitte, bitte spendet, wenn ihr könnt. Das geht ab einem Euro, zum Beispiel per SMS mit 1 Million an die 81190. Nochmal, 1 Million zusammen und kleingeschrieben als SMS an die 81190 oder wenn ihr mehr habt, auch unter ehouse.org. Vielen, vielen Dank für euren Support.
Mit inhaftierten Menschen arbeiten, für die Verbesserung ihrer Haftbedingungen einstehen und zugleich das System Gefängnis als Ganzes in Frage stellen. Also es ist so, um nochmal zu sagen, was ich am Abolitionismus so gerne mag, was du eben beschrieben hast, Kuso, ist, dass es für mich so eine Philosophie, eine politische Praxis, das sowohl als auch ist und nicht sozusagen geradlinig, eindimensional und wir können nur das eine und wir verraten unsere Ideale, wenn wir gleichzeitig das andere tun, sondern es ist oftmals eine Philosophie von sowohl als auch.
Wenn ich sage, es ist jetzt noch nicht so schlimm, sagt es mehr über mich und meine eigene Situation aus, als über die realen politischen Zustände, weil für die Menschen, die jetzt schon gegen ihren Willen aufgrund ihres Passes eingesperrt werden, in ein Flugzeug gesetzt werden und in Tod und Folter geflogen werden, ist auch die Situation jetzt schon ziemlich schlimm und auch die letzten Jahrzehnte. Die Menschen, die vorab, bevor eine Demo überhaupt stattgefunden hat, von der Polizei gewarnt werden und vorsorglich mit einem Demoverbot belegt werden, für die ist staatliche Kontrolle und das Ausüben der politischen Meinungsfreiheit jetzt schon so stark eingeschränkt, wie Menschen Angst vor dem Faschismus haben. Und die Gleichzeitigkeit von Faschismus für die einen und Demokratie für die anderen, es geht auch da sowohl als auch. Und ich glaube, deswegen mag ich diese Perspektive so gerne, weil es mich daran erinnert hat und sozusagen das Abolitionismus nicht nur da stehen bleibt und sagt, naja, es ist sowohl als auch, sondern das eine hat mit dem anderen auch zu tun.
Ja, krass, wir sind jedes Mal total überrascht irgendwie immer noch, obwohl wir es nicht mehr sein sollten, wie krass der Andrang zu diesen Talks ist. Am Freitagabend haben tatsächlich so viele Menschen Bock, sich mit Feminismus und Abolitionismus zu beschäftigen. It's a good sign for the future, oder Kuso?
Ja, ich glaube auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Es bedeutet uns viel und ich würde so kurz diesen Orga-Infrastruktur und die Danksagung am Anfang machen, die so wichtig für diese Veranstaltung sind. Erstmal ein riesiges Dank ans Oja fürs Hosten und dass wir hier sein können. Das Oja ist ein unfassbar solidarischer und wichtiger Ort für Köln-Mülheim. Und für Köln insgesamt, wo viele Leute Platz finden, die woanders Schwierigkeiten haben, gesehen, gehört und in Sicherheit zu sein. Wir haben eine Spendendose, die ist auf der Theke. Diese Veranstaltungen sind umsonst und wir wollen es auch so beibehalten, dass Menschen nichts dafür zahlen. Und gleichzeitig gibt es so, vielen Dank, gleichzeitig gibt es so Erhaltungskosten und alles, was nicht durch die für diese Erhaltungskosten dieser Reihe bleibt, wird entweder ans Oja gegeben, wo wir uns streiten, weil das Oja jetzt nicht haben will, oder es wird an Genossinnen gegeben, die von Repressionen gerade betroffen sind. Genau, je nachdem, wie wir das mit dem Oja durchkriegen.
Das letzte Wort wird später auf der Straße betrunken, ausgefochten.
Dann vielen, vielen Dank an das Inhouse. Das Inhouse ist in Köln-Kalk und macht diese Reihe möglich. Danke dafür. Das Inhouse ist genauso wichtig für Köln, berät MigrantInnen für Asyl, für allgemeinen Papierkrams, der mit Jobcenter zu tun hat, bietet solidarische Unterstützung für Menschen an, die akut bedroht sind, bildet sowas wie eine Hausaufgabenbetreuung, Kinderbetreuung für MigrantInnen, also ein unfassbar wichtiger Ort für Köln-Kalk auf dieser Rheinseite. Das ist der dritte und für dieses Jahr letzte Teil von Love and Rage, wo Shada und ich über allerlei politisierte Versionen von Gefühle, von Politik machen und vor allem darum, warum es sich lohnt, aktiv Genossin zu werden und entweder wenige Stunden oder das ganze Leben der sozialen Bewegung zu geben. Wir haben als erstes über Liebe und Sozialismus gesprochen und als zweites über revolutionäre Gefühle in der Pflanzstelle, als es noch ein bisschen wärmer war. Und jetzt eben über Abolitionismus und Feminismus. Genau, ich habe gerade Shada angesprochen. Willst du dich kurz selbst vorstellen? Ich glaube, wir machen es immer so.
Hallo, ich bin Shada. Das reicht, oder?
Amazing. Ich bin Kuso. Genau, dann steigen wir ein.
Genau, wir haben die letzten Male ja immer mit so einer Begriffsklärung angefangen. Also beim ersten Mal bei Liebe und Sozialismus haben wir dann erstmal besprochen, was bedeutet Sozialismus für uns und Liebe. Beim zweiten Mal, genau, was bedeutet eigentlich revolutionär und wie steht das in Beziehung zu dem, was wir unter Gefühlen verstehen? Und heute geht es um Feminismus und Abolitionismus. Und ich würde mal ja, davon ausgehen, dass die meisten schon so ein Verständnis von dem Begriff des Feminismus haben, aber vielleicht nicht unbedingt von Abolitionismus. Deswegen würde ich Kuso als Person, die sich auf so vielen verschiedenen Ebenen seit vielen Jahren mit Abolitionismus, abolitionistischen Kämpfen, abolitionistischer Kritik beschäftigt, darum bitten, uns diesen Begriff vielleicht erst einmal zu erläutern.
Ja, ja, gut, dass du fragst. Abolitionismus kommt von dem lateinischen Wort abolitio, das ist eigentlich übersetzbar mit Abschaffung oder Aufhebung und gleichzeitig so ein bisschen irreführend, weil es beim Abolitionismus nicht nur darum geht, Sachen abzuschaffen. Die allermeisten, die den Begriff gehört haben, haben den wahrscheinlich das erste Mal im Kontext der USA gehört, der Versklavungs- und Plantagenökonomie der USA und dann geht die Geschichte in etwa so wie die Einleitung des Wikipedia-Artikels, wo es so darum geht, Leute waren versklavt, voll schrecklich und dann waren es vor allem Leute aus dem Norden, die gesagt haben, aus einem christlichen Moralismus finden wir jetzt, die Sklaverei gehört abgeschafft, weil wir sollten Menschen nicht unfrei arbeiten lassen, einsperren, entführen, gewaltvoll überführen, mit Schiffen dem Tod zu führen etc. Die Geschichte ist so ein bisschen ein Problem, weil die Geschichte nicht den Abolitionismus widerspiegelt, in dessen Tradition und in dessen aktuellen Praxis wir uns sehen. Abolitionismus oder Abolitionismen in der Vielzahl, die uns zur Grundlage für unsere Politik liegen, gehen auf die widerständigen Kämpfe vor allem versklavter, überausgebeuteter und schwarzer Menschen zurück, die sich aus diesen Ökonomien der Überausbeutung und der Versklavung erstens entzogen haben, also quasi das Fugitiv, das sich von etwas befreien, entfliehen, und zweitens in ihrer Produktion, aber auch in ihren Beziehungsweisen die neue Gesellschaft schon haben wahr werden lassen. Das heißt, es geht bei Abolitionismus nicht nur um eine Abschaffung eines bestimmten Systems, es geht um die grundlegende Rekonfiguration von dem, wie wir eigentlich miteinander leben. Wir haben da zahlreiche Beispiele. Für dieses Beispiel, was ich angesprochen habe, mit diesem, die moralisch überlegenen aus dem Norden haben gegen die versklavenden Menschen aus dem Süden gekämpft und es waren Weiße gegen Weiße, die ich gerade so ein bisschen kritisiert habe. ist die eigentliche Perspektive, wie es war, des 1861 bis 65, so hat der Soziologe, Abolitionist W.E.B. Du Bois in seiner Arbeit geschrieben, dass es sich um das Dark Proletariat gehandelt hat. Das heißt, das sind Menschen, die auf der Plantagenökonomie gestreikt haben, die ganz maßgeblich dafür ausschlaggebend waren, dass wir heute davon reden, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Es waren also die schwarzen Subjekte selbst, die abolitionistisch gehandelt haben. Wir können aber auch diese Geschichte nochmal anders sehen und sagen, naja, 1793, die haitianische Revolution, war die erste erfolgreiche Abolition. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber vielen Menschen, die in Deutschland in der Schule waren, haben wahrscheinlich über die französische Revolution so gelernt, dass im Feudalismus alles voll schrecklich war. Und dann kamen Leute wie Kant und haben gesagt, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu belehren oder so in der Art. Und dann war alles voll cool und dann gab es eine Revolution und die Könige wurden geköpft und so. Und nicht, dass ich was gegen geköpfte Könige hätte. Aber gleichzeitig haben zwei Jahre später die Menschen in Haiti gesagt, hey, wir sind eure Kolonie. Wie wäre es denn, wenn wir diese Rechte auch hätten? Und saß nicht so gut mit Frankreich. Das heißt, die schwarzen Menschen haben sich an der Abolition in Haiti erkämpft. Und das war so die erste, ja, sehr groß erfolgreiche Abolition. So können wir uns ganz viele kleine Sachen, also was heißt kleine Sachen? Es geht nicht um irgendeine WG, die dann gesagt hat, oh ja, wir gucken jetzt anders, wie man mit TäterInnen umgeht. Das ist wichtige Arbeit. Aber es geht bei den Quilombos in Brasilien, es geht bei den Maroons in Jamaika darum, dass es zehntausende Menschen waren, die über Jahrhunderte Widerstand geleistet haben gegen den globalen Imperialismus. Genau, das heißt, es gibt keine Integration in Strukturen, sondern diese Rekonfiguration der Gesellschaft und das müssen wir für heute auch auf dem Schirm haben. Die letzte Phase, die Leuten noch so sehr bekannt ist und dann hört es, glaube ich, auch bei vielen auf oder sowas bei mir zumindest, war dann so Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA, so Black Panther Party und dann kennen viele wahrscheinlich diese Bilder von so Menschen, vor allem schwarzen Genossinnen, dann über die es viele Filme gab. Und die eine Militanz ausgestrahlt haben, die irgendwie sehr bewundernswert für viele Linke ist. Und gleichzeitig sehen aber auch viele nicht, was sie eigentlich an Free Breakfast Programs gemacht haben, an medizinischer Versorgung, die sie für ihre Städte organisiert haben, an der politischen Bildungsarbeit, die sie geleistet haben und an der Rainbow Coalition zusammen mit den Young Lords zum Beispiel. Die Young Lords, ein großer Grund, warum die USA jetzt so, ja, eine geregeltere Müllabfuhr hat. Lange
Kannst
Geschichte.
Du das nochmal kurz erklären für diejenigen, die
die Young Lords sind nicht kennen? Ja, das ist eine puerto-ricanische, war erst eine Jugendgang, dann wollten die FührerInnen daraus eine politisch-sozialistische Organisation machen und lange Geschichte, irgendwann war es eine Mischform aus beidem, es war eine hyperpolitisierte Form von Gangs, die zusammen mit den mit der Black Panther Party for Self-Defense und aber auch zusammen mit weißen ArbeiterInnen genau, Politik zusammen gemacht haben, vor allem die auf direkte Aktion, die aber auch auf Bildung zusammen musizieren, zusammen sich das gute Leben auch im Hier und Jetzt erkämpfen. Genau, fällt oft runter in diesem in der dominanten Erzählung über die USA. Naja, und heute und für Deutschland, ich habe jetzt so viel über den globalen Kontext gesprochen und über den US-Kontext, wo Leute vielleicht mit dem Begriff in Berührung kommen. Aber auch in Deutschland ist Abolition nichts Neues. Es ist kein Importprodukt oder so von Übersee aus den Kolonien oder aus den USA, sondern auch in Deutschland gibt es eine lange Bewegung an abolitionistischen Kämpfen in der modernen Geschichte. Wir haben die Antipsychiatriebewegung, das sozialistische Patientinnenkollektiv oder Patientenkollektiv, wie es heißt. Aber es gibt seit Jahrzehnten No-Border-Gruppen, die sich Grenzabolitionismus erkämpfen. Es gibt Menschen wie Kein Mensch ist illegal, die Genossinnen aus vielen Städten, unter anderem Hanau hat, glaube ich, eine ziemlich bekannte Gruppe, die es aber jetzt auch in USA, in Kanada gibt. Es gibt Antirepressionsgruppen wie die Rote Hilfe. Genau, und in der Gegenwart auch das No Border Assembly in Berlin, Women in Exile, die bundesweit geflüchtete Frauen und Queers, Transpersonen vernetzen, genau. Abolitionismus lebt und Abolitionismus wird vor allem seit 2020 nochmal viel stärker durch die schwarzen Kämpfe für schwarze Leben, die vielen so unter George Floyd Protesten bekannt sind, erkämpft. Die zentralen Motive von Abolitionismus sind Gefängnis, haben wahrscheinlich die meisten gehört, Polizei, die Todesstrafe, aber auch das Militär. Ich habe gerade die Psychiatrie oder die Antipsychiatriebewegung angesprochen, vor allem aber auch Eigentum und Kapitalismus, antikapitalistische Bewegung und ökologische Zerstörung. All diese Motive sind Motive des Abolitionismus und dann geht es nicht darum, dass die einzelnen Sachen nur abgeschafft gehören. Wenn wir sagen, wir wollen Rassismus abschaffen und eine Ökonomie, die auf rassifizierter Überausbeutung beruht, wir wollen dem Kapitalismus an den Kragen. Vielleicht aus einem spezifischen Winkel, aber es geht um die Abschaffung des Kapitalismus und all seinen Dimensionen. Das macht sich auch hier in Köln bemerkbar. Wir hatten letztes Jahr in Deutschland 3 abolitionistische Konferenzen, mindestens 3. Einmal die von Ihr seid keine Sicherheit in Berlin. Wir hatten die große internationale abolitionistische Konferenz in Hamburg. Und wir hatten die Bewegungskonferenz, die einen lokalen Fokus hatte hier in Köln. Auch dieses Jahr gab es eine kleinere Abolitionismuskonferenz hier in Köln mit vielen Genossinnen, die gerade auch hier sind, die ein bisschen geschlossen war, um dann im April wieder ganz groß mit Menschen der Öffentlichkeit abolitionistische Perspektiven zu diskutieren. Vielleicht, um so diesen Aufschlag ein bisschen rund zu machen, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Warum versuche ich so danach zu handeln und es mir so auf die Fahne zu schreiben? Ist so, einmal ist es ein Kompass, der mir hilft, eine Richtung in meiner politischen Arbeit zu haben. Und das heißt, ich zentriere, also ich tue die Menschen in den Mittelpunkt, die von diesem System überflüssig gemacht werden. Die Menschen, die massenweise in den letzten Jahrzehnten frühen Toten zugeführt werden, strukturell Hunger, Klimakatastrophe, aber auch sowas wie Arbeitslosigkeit, eine Unintegrierbarkeit in das System. Das sind vielleicht Menschen, die hier, vielleicht auch hier im Raum, oft viel zu unsichtbar sind und gleichzeitig global, so zeigt der abolitionistische Geograf Mike Davis, die größte Klasse der Welt. Wir müssen von den Menschen, die, kommen später nochmal dazu, aber so Karl Marx als so Lumpenproletariat beschrieben haben, müssen wir gucken, dass wir die Kämpfe in den Fokus nehmen. Das heißt, bei so Sachen wie einem Haustürwahlkampf und so einem Organizing-Hype der Linken, den ich sehr begrüße, den finde ich auch inspirierend, an viele Haustüren zu klopfen und sozusagen, was brauchen die Menschen, aber auch auf dem Schirm zu haben, wer hat keine Haustüre, an die wir gerade klopfen können, die Menschen nicht hinten runterfallen zu lassen. Außerdem sozusagen die Kategorie Race und rassifizierte Kämpfe als sehr, sehr zentral zu nehmen und das aber in den Auswirkungen mit, wie sind die mit den ökonomischen Verhältnissen verstrickt. Und das heißt, quasi nicht in so ein liberales identitätspolitisches Ding reinzufallen, aber auch nicht zu sagen, alles ist wieder 1850 und nur Klasse sozusagen. Also Racial Capitalism als Framework des Abolitionismus ist der theoretische Framework, an dem ich irgendwie am meisten gefunden habe. Und genau, mehr dazu gibt es so ein bisschen später. Und es macht was mit meinen Beziehungen. Es macht was damit, wie ich meine romantischen Beziehungen, meine freundschaftlichen Beziehungen führe, wie das sich vermischt oder nicht mehr auseinanderhaltbar ist, wie ich meine Genossinnen sehe, wie ich liebe. Es macht was damit, einen abolitionistischen Blick darauf zu haben, wie Verantwortungsübernahme, Wohlwollen, Fürsorgepraktiken zentral sind, nicht nur in der Welt, die wir uns erkämpfen, sondern auch im Miteinander jetzt. Und ohne in so ein Selbstoptimierungs, du kannst dein Bestes, was auch immer werden, ohne so ein liberales Selbstoptimierungsding zu verfallen. Das heißt, das sind so 4 Sachen, die Abolitionismus genau für meine Praxis irgendwie besser machen und auch ganz konkret für mein Leben und warum ich diese Strömung seit 2018, bin ich das erste Mal so richtig drauf gestoßen, so festhält. Und ich ansonsten sehr anfällig bin, wenn mir jemand eine Idee verkauft, sozusagen dahin zu springen und sagen, hey, das nehme ich jetzt. Ich hatte 2 Brillenversicherungen. Gar keinen Sinn gemacht. Ja, du kannst mir wirklich alles andrehen. Aber bis jetzt konnte mir noch keine Person was Besseres andrehen als Abolitionismus, wenn es um Politik geht. Von daher. Und bei dir ist ja so. Bei dir ist ja so. genau, das, deine Arbeit fokussiert sich auf feministische Praxis und Theorie. Du greifst auch Abolitionismus auf und vielleicht magst du sagen, was Abolitionismus und Feminismus miteinander zu tun haben.
Mhm. Danke erstmal dafür, Kusu. Ich würde sagen, zwei Brillenversicherungen sind erstmal genug. Wir halten dich von der nächsten ab. Danke, ich kann total viel mitgehen und ich habe natürlich auch direkt Lust, eigentlich so auch mit auf diesen Zug aufzuspringen, wo wir jetzt eigentlich darüber sprechen, was Abolitionismus und Feminismus ganz konkret mit unseren Beziehungen macht. Ich hatte das Gefühl, dass wir in der ersten Ausgabe bei Liebe und Sozialismus da schon so ein paar Schritte auf diesem Feld gegangen sind. Tatsächlich würde ich jetzt was darüber erzählen, das wird etwa so 20 Minuten dauern, was mir so eingefallen ist, als ich über die Verbindung von Feminismus und Abolitionismus nachgedacht habe. Das ist jetzt erstmal nicht unbedingt nur theoretisch, aber es geht so wenig um unsere so zwischenmenschlichen Beziehungen, würde ich sagen. Aber all das, und dazu wollte ich eh nochmal ermuntern, auch so mit der Erfahrung der letzten Gespräche, all das, wo ihr das Gefühl habt, das kam irgendwie zu kurz, darüber würde ich gerne noch sprechen, warum wurde das nicht angesprochen, macht das sehr gerne. Seht das hier nicht als eine Dienstleistungsveranstaltung. Ihr habt uns nicht bezahlt dafür, dass wir das machen. Deswegen ist es auch eure Veranstaltung, es ist auch euer Ding und wir kreieren das alles irgendwie gemeinsam. Das ist alles ein Denken, ein sich bewegen im gemeinsamen Lernen. Deshalb nochmal jetzt schon, bevor ich euch gleich mit diesem Input erschlage, unbedingte Aufmunterung, Einladung dazu, euch auch später auch mit ins Gespräch zu bringen oder auch zwischendurch, wenn es euch so richtig unter den Fingernageln brennt. Aber jetzt würde ich erstmal was erzählen. So. Ich habe mich gefragt, wo muss der Abolitionismus im Feminismus stecken? Später habe ich mich auch gefragt, wo steckt der Feminismus im Abolitionismus? Aber jetzt erstmal zu der zur ersteren Frage. Tatsächlich sind mir so viele Aspekte eingefallen, es hat so viele Funken geschlagen in meinem Kopf. Ich glaube aber etwas, was mir so unmittelbar eingefallen ist, auch mit Blick auf die letzten Tage und die letzten Wochen, auf das politische Weltgeschehen, ist natürlich so eine gewisse Form von so Girlboss-Feminismus, Lipstick-Propaganda, die auch natürlich nochmal sehr stark zur US-Wahl angekurbelt wurde durch die Kandidatur von Kamala Harris, die auch in der Öffentlichkeit sehr stark auch so von liberaler Seite so stilisiert wurde als diese stählerne Heldin und Verteidigerin der öffentlichen Ordnung gegen diesen vorbestraften, orangeköpfigen Verbrecher. Und es steht natürlich auch so sehr stark in so einer gewissen Diversity-ideologischen Propaganda der vergangenen Jahre, dass Repressionsorganisationen zum Beispiel wie Polizei, Militär etc. besser, gerechter, fairer, antirassistischer, feministischer werden, wenn sie etwa von Frauen, in dem Fall von Cis-Frauen hauptsächlich, die zentriert werden, ausgeführt werden. Was natürlich Bullshit ist, gerade weil wir wissen, dass Harris ja als Generalstaatsanwältin von Kalifornien war es, mit sehr stark an dem repressiven Ausbau des Polizeiapparats, an kriminalisierenden Gesetzen beteiligt war. Und eigentlich hatte ich ganz ursprünglich darüber nachgedacht, das ein bisschen weiter auszuführen, aber da sie jetzt verloren hat, ist mir so ein bisschen die Freude daran vergangen, sie zu ranten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Kuso, ob du da noch was zu beitragen möchtest.
Ja, same. Irgendwie ist es so, wenn dann Leute sowieso rausfliegen und dann tun sie mir leid und dann bin ich da.
Ja, wir sind als AbolitionistInnen nämlich auch noch sehr fair und wissen immer, auf wen wir jetzt herumhacken wollen, sollten, dann lassen wir das erstmal mit Kamala Harris. Aber das war natürlich etwas, was mir so unmittelbar ich mir unmittelbar in Erinnerung gerufen habe. Und auch das, was ich gerade eben beschrieben habe, was so in liberalen Feminismen und in diesen Girlboss-Lipstick-Propaganda Quatsch, der uns jetzt auch gerade in Deutschland natürlich auch sehr stark verfolgt mit aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Vielleicht habt ihr diese ganzen Diskussionen um dieses Foreign Feminist Center mitbekommen oder auf welche Art und Weise jetzt gerade auch versucht wird. Ich glaube, gestern wurde dieses, ich weiß nicht, ob das Gesetz verabschiedet wurde, aber wo es um die neue Rekrutierung für die Bundeswehr geht, wo jetzt auch vermehrt darauf geachtet werden soll, dass jetzt auch Frauen bitte auch zum Gewehr gebeten werden und all das. Und all das bringt mich zu dem Gedanken, dass die Juristin und Aktivistin Mari Matsuda 1991 schon diese Formel geprägt hat, Ask the Other Question, die besagt, dass wenn wir über Feminismus sprechen, wir eben, und das schließt auch genau da an, was du eben gesagt hast, Kuso, wir uns immer fragen müssen, wenn wir eben von patriarchaler Unterdrückung sprechen, das in den Fokus nehmen, uns generell immer die Frage, die andere Frage sozusagen stellen müssen. Also mitstellen ganz konkret bedeutet, wenn ich Rassismus analysiere, muss ich fragen, wo steckt darin das Patriarchat, der Ableismus oder wo steckt dem eben Klassenunterdrückung zugrunde? Oder wenn wir uns eben staatliche Unterdrückung anschauen, Repression, dass wir uns fragen, wo steckt da das Patriarchat drin, wo steckt da Rassismus drin und all das. Und dieses Ask the Other Question betrifft eben auch ganz konkret und vor allem, das finde ich auch sehr schön am Abolitionismus, also es betrifft eben sehr stark abolitionistische Praktiken und erfordert dadurch auch eben oftmals gewisse Widersprüche und Gleichzeitigkeiten auszuhalten und auszuhalten, dass es auf sehr viele Fragen keine einfache Antwort gibt. Also zum Beispiel, ja, wir mobilisieren gegen sexualisierte Gewalt und gleichzeitig wehren wir uns als FeministInnen gegen vermehrte Polizeipräsenz, obwohl das für viele Menschen in so einer liberalen Öffentlichkeit vielleicht so der nächste, einfachste Zugang wäre, irgendwie zu sagen, okay, Frauen, Queers, Transmenschen sind nicht sicher auf der Straße, wir schicken einfach mehr Polizei auf die Straße. Aber wenn du die andere Frage stellst, also ask the other question, und das tun wir jetzt gleich, das konkretisiere ich gleich, was das auch bedeuten würde, was die Antworten darauf wären aus einer abolitionistischen Perspektive, merken wir, dass das nicht die Lösung ist. Oder auch mit inhaftierten Menschen arbeiten, für die Verbesserung ihrer Haftbedingungen einstehen und zugleich das System Gefängnis als Ganzes in Frage stellen. Also es ist so, um nochmal zu sagen, was ich am Abolitionismus so gerne mag, was du eben beschrieben hast, Kuso, ist, dass es für mich so eine Philosophie, eine politische Praxis des sowohl als auch ist und nicht sozusagen geradlinig, eindimensional und wir können nur das eine und wir verraten unsere Ideale, wenn wir gleichzeitig das andere tun, sondern es ist oftmals eine Philosophie von sowohl als auch, also wie du schon gesagt hast, einer Reprogrammierung der Gesellschaft als solcher zu arbeiten, aber gleichzeitig auch zu wissen und sich darüber im Klaren sein, dass ganz viele sehr drängende Fragen der Gewalt im Hier und Jetzt auch unmittelbare Antworten erfordern. Ich beziehe mich auch jetzt gerade in dem, was ich gerade alles so Schönes erzähle, das habe ich mir natürlich nicht alles alleine ausgedacht, ich beziehe mich da unter anderem auf dieses tolle Buch von Angela Davis, werdet ihr wahrscheinlich kennen, Gina Dent, Erica R. Miners und Beth E. Ritchie. Das Buch heißt Abolition Feminism Now. Ich gebe auch immer sehr gerne Buchtipps in dieser Gesprächsreihe. Und das ist so einer und sehr viele der Gedanken, ja, die ich heute teile, habe ich mit aus dem Buch hier mitgebracht. Und die Autorinnen dieses Buchs schreiben eben unter anderem, ein Zitat auf Englisch jetzt, "We work locally and internationally. We hold people accountable and believe that people can change. We believe in being radical and active. We reflect, learn and adjust our practices. We react to injustice. We build different ways of living. We are clear that organizing to end gender violence must include work against the prison industrial complex, against border patrols, against incarceration of disability, against the criminalization of radical democratic protest. And as centrally for mutilated, cop-free schools, reproductive justice and dignity for trans lives." Soll ich das übersetzen? Möchte jemand? Also ich kann das ja kurz zusammenfassen. Also im Grunde das, was ich eben gesagt habe, dass die Autorinnen sagen so, hey, dieses sowohl als auch. Wir glauben einerseits daran, dass Menschen zum Beispiel patriarchale GewalttäterInnen verantwortlich gemacht werden und gleichzeitig glauben wir daran, dass Menschen sich ändern können. Wir reagieren auf unmittelbare Ungerechtigkeit, aber wir wissen auch, dass eben patriarchale Gewalt nicht bekämpft wird, indem wir den Gefängnisindustriekomplex aufrechterhalten und letztendlich geht es eben um gegenseitige Fürsorge. Und natürlich ist es ist ein US-amerikanischer Kontext jetzt nochmal anders, aus dem die Autorinnen sprechen. Wir haben noch keine Polizei an den Schulen. Wenn ich mir so die Verhältnisse anschaue, finde ich das jetzt nicht so abwegig für die nächsten Jahre. Wir haben es ja schon in Berlin, glaube ich, mitbekommen, wo Schüler, ich meine, an den Unis wird jetzt gerade ständig die Polizei gerufen, wenn Studierende, palästinasolidarische Studierende irgendwie aktiv werden. Wolltest du gerade was dazu sagen, Kuso?
Nee, nur, dass dieses Rekrutierungsprogramm der Bundeswehr auch vorsieht, so Bundeswehrsoldatinnen, die jung sind, an Schulen gehen zu lassen, zu sagen, hey, werdet Kanonenfutter irgendwo.
Und was mir natürlich auch einfällt, ist diese Antisemitismus-Resolution, die vor 2 Tagen verabschiedet wurde, wo ja auch Universitäten und Schulen ausdrücklich dazu ermuntert, aufgefordert werden, enger mit unter anderem dem Verfassungsschutz und anderen Behörden zusammenzuarbeiten. Deswegen auch da ist es, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt. Aber es sind natürlich nochmal andere Verhältnisse in den USA, wo der Abolitionismus nochmal vielleicht auf zugespitztere Verhältnisse reagieren muss. Aber eben zeigt, es ist nie nur das eine oder das andere. Also dieses sowohl als auch. Und viele dieser Forderungen, wie auch in diesem Zitat, das ich gerade schon vorgetragen habe, Abolitionismus sagt eben, Antworten auf Gewalt müssen eben auch Politiken der Fürsorge und der Pflege mit berücksichtigen, eigentlich zentrieren, ja. Und da ist für mich so die erste sehr, sehr wichtige auch Verbindung von warum der Widerstand gegen staatliche Repression auch ein feministischer Widerstand ist, weil im Grunde der Staat ja mit seinen Institutionen der Kontrolle und der Bestrafung, also Polizei etc., so etwas wie kollektive Fürsorge ersetzt in der Öffentlichkeit, eben mit Institutionen wie Polizei, Jugendamt, Familienamt etc. Wir sehen das zum Beispiel auch ganz krass so an den Fällen, an den vielen, vielen Fällen, wo die Polizei gerufen wird, wenn Menschen in mentalen Ausnahmesituationen sind, vor allem nicht weiße Menschen, rassifizierte Menschen, und diese Situation oftmals für diese Menschen tödlich enden. Und wir uns natürlich seit Jahren fragen, warum gibt es keine Institution der Fürsorge neben der Polizei oder der Institutionen, die mit Menschen in mentalen Ausnahmesituationen tatsächlich umgehen können, dafür geschult sind, die Kompetenzen dafür haben. Warum können wir die nicht rufen statt die Polizei? Und ich glaube aber auch nicht, dass es eine Frage von nicht können ist, dass der Staat das nicht weiß, sondern genau wie du es eigentlich eben schon gesagt hast, dass es darum geht, dass eben gewisse Körper eh qua Existenz schon als Aggressoren markiert werden müssen, als unmoralische, als das unmenschliche Außen, dass es gar nicht überhaupt zu schützen wert ist. Also im Grunde eben diese Körper, die überflüssig gemacht werden, wertlos gemacht werden, als immer eine Bedrohung geframed werden müssen, weil sie nicht in Arbeitskraft oder zu sonstigem Profit in einem rassialen, patriarchalen Kapitalismus zu gebrauchen sind. Also dass es gar nicht darum geht, wir wissen nicht, wie wir mit Menschen in mentalen Ausnahmesituationen umzugehen haben, sondern wir gehen genau auf diese Art und Weise mit ihnen um, um der Öffentlichkeit, die das auch beobachtet, immer wieder eigentlich zu verbildlichen und diese Bilder zu reproduzieren, dass diese Menschen eigentlich gefährlich und wertlos sind. Und dadurch eben, dass Care-Arbeit aus der Öffentlichkeit verdrängt wird, durch Institutionen der Gewalt und Bestrafung, wird Care-Arbeit, und das ist für FeministInnen natürlich besonders interessant, im selben Atemzug privatisiert, also ins Häusliche, ins Private, in die Kernfamilien verlagert. Care-Arbeit, die eben aus der Öffentlichkeit herausgeschafft wird, besonders für vulnerable Menschen, für Menschen mit Behinderung. Und auf diese Art und Weise eben so eine strafende Gewalt voller Grenze gezogen wird, also sozusagen die Welt da draußen, die Öffentlichkeit, das ist sozusagen eine Welt aller gegen aller und da herrscht das Recht des Stärkeren. Deswegen brauchen wir Institutionen wie der Polizei, die da für Recht und Ordnung sorgen. Und zu Hause, bei uns zu Hause im Privaten, da zählen halt eben Grundwerte wie Liebe, Fürsorge, Solidarität. Also es ist sozusagen auch so eine ideologische, moralische Grenzziehung, die auf diese Art und Weise aufrechterhalten wird. Und was dann natürlich die Konsequenz daraus ist, ist es diese ja, Care-Arbeit, Fürsorge, Liebe ins Private verlagert wird. Was die Konsequenz daraus ist, wissen wir als FeministInnen ja zu Genüge und beschäftigen uns, also mich persönlich jetzt nicht seit Jahrzehnten, weil ich noch nicht so lange lebe, aber FeministInnen, gerade marxistisch-sozialistische FeministInnen ja schon seit jeher, wo die private Care-Arbeit eben vor allem auch weibliche Personen isoliert, sie ausmerzt, sie überausbeutet und das alles eben im Namen der Liebe. Und eben diese, ohne das jetzt weiter zu vertiefen zu wollen, genau, diese unbezahlte Care-Arbeit, diese unsichtbar gemachte Care-Arbeit im Privaten natürlich ausschlaggebend ist, damit das kapitalistische System am Laufen bleibt, weil da ganz unentgeltlich das produziert wird, was für den kapitalistischen Arbeitsmarkt ganz zentral ist, und zwar Arbeitskraft. Das sind Gedanken, die mir kamen, als ich auch nochmal an dieses Buch gesehen habe, wie gesagt, und jetzt aber nochmal andersherum. Oder möchtest du kurz da, hast du irgendwie das Bedürfnis, da was hinzuzufügen, Kuso, bevor ich jetzt zu der anderen, also zu der Frage andersherum komme, wo der Feminismus im Abolitionismus stecken muss? Du musst auch nicht, nur wenn du möchtest.
Ich glaube, ich schließe danach an.
Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. Also wo muss der Feminismus im Abolitionismus stecken? Kuso hat ja eben schon hier Black Lives Matter Bewegung seit 2020, diese erstarkten abolitionistischen, also in der Öffentlichkeit, glaube ich, auch in so einer liberalen Öffentlichkeit erstarkten Bewegung angesprochen. Die sind natürlich auch, die schon Jahre zuvor sehr, sehr wichtige und sehr konsequente und sehr radikale Arbeit gemacht haben. Und schon 2015 wurde eine Kampagne ins Leben gerufen mit dem Hashtag Say Her Name. Und die wurde ins Leben gerufen, um darauf aufmerksam zu machen, dass schwarze Trans- und Cis-Frauen, die von der Polizei ermordet werden, oftmals nicht dieselbe Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit bekommen, wie wenn es sich um Cis-Männer handelt. Und diese Frauen und Queers oftmals einfach so als Kollateralschäden fast schon abgetan werden, auch von der Polizei natürlich so geframed werden. Die Polizei sagt, wir sind im Kampf gegen, im vermeintlichen Kampf gegen sogenannte Kriminalität, und wenn da irgendwie mal Frauen und Queers sterben, dann ist es so ein Kollateralschaden. Und es ging einfach darum, darauf aufmerksam zu machen, dass selbst in abolitionistischen Kämpfen oder in Kämpfen gegen Polizeigewalt sich oftmals patriarchale Muster der Unsichtbarmachung von femininen Menschen sich breit macht. Und ein feministischer Abolitionismus bedeutet nicht nur natürlich die Gewalt von Polizei und anderen Repressionsbehörden auf femininen, transfemininen Körpern zu zentrieren, sondern auch, und das hat Kuso auch eben schon mit angeschnitten, auch die Kämpfe von femininen, transfemininen Menschen in den Gefängnissen auch zu fokussieren. Also da sozusagen, wo die Gewaltverhältnisse sich zuspitzen, wo zum Beispiel, und zum Beispiel einer dieser Kämpfe, der mich sehr persönlich sehr viel beschäftigt und auch schönerweise in diesem Buch, das ich eben gezeigt habe, in Abolition Feminism Now, Erwähnung findet, ist der Kampf kurdischer Frauen in den türkischen Gefängnissen. Es gibt zum Beispiel ganz viele Berichte von kurdischen Frauen, von sozialistischen Frauen über Folter und patriarchale Gewalt in den Gefängnissen. Folter, die eben auch immer sexualisierte Folter war. Und es gibt zum Beispiel auch Berichte darüber, ich weiß nicht ganz, ob das hier offiziell bestätigt wurde von der Bewegung oder von ihr selbst, dass Sara Sakinejansız, eine der Mitbegründerinnen der kurdischen Arbeiterinnenpartei, im Gefängnis in Ahmet ihre Brüste verstümmelt wurden, bis hin zu amputiert wurden. Also dass sozusagen die Gewalt auf diesen Körpern in den Gefängnissen natürlich auch immer patriarchale, sexualisierte Gewalt ist. Und eben diese Frauen oftmals dann auch mit die Avantgarde im Kampf gegen Gefängnisgewalt sind an vielen Orten der Welt. Also zum Beispiel in der Türkei im Kampf ganz stark gegen die aus den USA importierten F-Typ-Gefängnisse, auf Türkisch F-Typ-Cezaevleri. Das sind spezielle Hochsicherheitsgefängnisse, die vor allem so um 2000 herum, ich dachte eigentlich, es sei früher gewesen, aber in dem Buch stand um 2000 herum, sich in der Türkei verbreiteten. Zur Verwahrung von Strafgefangenen, von vor allem politischen Strafgefangenen, vor allem von Menschen, die zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit verschärftem Vollzug verurteilt wurden. Und das sind eben spezielle Einzelhafträume, um eben auch die politische Mobilisierungskraft von feministischen Bewegungen wie die des kurdischen Befreiungskampfes auch in den Gefängnissen zu brechen. Weil früher 70er, 80er, also da waren sehr viele Menschen im Gefängnis, gerade in Zeiten auch des Militärputsches, aber die haben meistens, haben die zu 30, 40 Menschen, und das waren auch unmenschliche Haftbedingungen, aber sie haben halt zusammen in einem Raum gesteckt und sich dadurch auch politisch irgendwie weiterbilden und sich gegenseitig auch radikalisieren und mobilisieren können. Und diese F-Typ-Gefängnisse sind genau dafür da, um das zu brechen. Also um auch den Widerstand der Frauen, die sich in den Gefängnissen organisiert haben, die auch dort Kader rekrutiert haben, weil sie gemeinsame Zellen hatten. Und zum Beispiel dadurch auch, weil sie gemeinsame Zellen hatten, früher auch eine Frau zum Beispiel Wache stehen konnte, wenn Gefängniswärter gekommen sind in der Nacht, um zum Beispiel die Frauen eben zu missbrauchen. Also auch, ne, auch diese Form der des aufeinander sich auf, aufeinander aufpassens, auch dadurch natürlich durch diese Isolationshaft gebrochen wird. Aber all das hat dem Gefängnis dem Widerstand in den Gefängnissen und den Widerstand gegen die Gefängnisse nicht gebrochen. Also bis heute sind es auch vor allem auch viele Frauen, die in den Hungerstreik treten in den Gefängnissen. Und ich habe in Vorbereitung auf heute in einem türkischsprachigen feministischen Magazin ein Interview gelesen mit dem Vorsitzenden des IHD, İnsan Hakları Derneği, des Vereins für Menschenrechte, der in der Türkei und Kurdistan sehr bekannt ist und ja unverzichtbare Arbeit macht im politischen, juristischen Kampf gegen Repressionen aller Art, dessen Arbeit aber auch, wie ich das, ich weiß nicht, ob die das selbst so bezeichnen würden, aber ich finde schon dezidiert abolitionistisch ist. Also der Vorsitzende oder der zumindest 2012, glaube ich, war das Interview, genau, der damals der Vorsitzende war, sagt in dem Interview, dass sie als Verein versucht haben oder es versuchen nach wie vor, die Vorstellung zu verbreiten, dass eine Gesellschaft ohne Gefängnisse möglich ist. Und der Verein etwa sich über diese Gefängniskommission mitgeführt und mit begründet hat, die vor allem im Zuge der 1980er Jahre nach dem Militärputsch in der Türkei sich gegründet haben und vor allem von Frauen damals gegründet wurden, also Gefängniskommissionen von Müttern, von Ehefrauen, Schwestern, die vor den Gefängnissen, Militärgefängnissen auf ihre Kinder und Ehemänner gewartet haben und aus diesen Gefängniskommissionen eben mit dieser Verein für Menschenrechte hervorgegangen ist. Und ich meine, bis heute, vielleicht kennt ihr die Samstagsmütter, die seit Jahrzehnten in Istanbul auf dem Galatasaray-Platz samstags protestieren. Das sind Frauen, Mütter, Schwestern, Angehörige von Menschen, die eben von der Polizei, vom Militär verschleppt wurden und zum Teil nie aufgetaucht sind, aber zum Teil auf Armenfriedhöfen aufgetaucht sind. Und es ist abgefahren, welchen Widerstand gerade diese Frauen seit Jahrzehnten leisten, obwohl sie jeden Samstag, eigentlich fast jeden Samstag vom Galatasaray-Platz heruntergeprügelt werden. Das heißt, deswegen, genau, wer über Feminismus spricht, muss auch über Gefängnisse sprechen, über Polizei, über das Militärregime und dann eben auch über Internationalismus. Denn wie ich es ja schon gesagt habe, diese F-Typ-Gefängnisse, F-Typ-Cezaevleri, sind ein Exportschlager, tatsächlich aus den USA. Wir wissen, dass Gefängnissysteme global exportiert werden. Wir wissen, dass es Tränengas, dass Menschen in den USA während der BLM-Proteste abbekommen haben, in Palästina eingesetzt wird, etc., etc. Das war ein sehr wichtiger Slogan damals und das wiederholen wir ja immer wieder. Und das, was ich gerade beschrieben habe, kann man auch, ich weiß nicht, ich glaube, der Begriff fiel jetzt heute noch nicht, als antikarzeralen Feminismus bezeichnen. Also diesen Begriff kann man eigentlich noch viel breiter anlegen, nicht nur sozusagen antikarzeral, also karzeral im Sinne von, möchtest du mir da kurz weiter aushelfen?
Karzeral bezeichnet eigentlich alles, wo Leute ein- und weggesperrt werden, isoliert werden und quasi in einen Käfig gesperrt werden. Im weitesten Sinne, inwiefern das Grenzen und so mit einschließt. Genau, können wir gleich drüber reden, aber soweit.
Danke, ich musste kurz eine Olive essen. Das sprechen mich echt nur. So, danke Kuso, dass du da übernommen hast. Genau, also nicht nur sozusagen im Sinne von antikarzeraler Feminismus ist der feministische Widerstand in den Gefängnissen und gegen Gefängnisse, sondern diesen Begriff können wir auch noch viel breiter anlegen und zwar als grundsätzliche Kritik daran, sich Gefängnisse und ähnliche Einrichtungen im Kampf gegen patriarchale Gewalt als, ja, sich überhaupt darauf zu verlassen sozusagen. Also im Grunde das, worüber wir eben schon gesprochen haben, womit ich sozusagen so den Kreis schließen würde und so einen Bogen schlagen würde, nochmal zu dem, was wir eingangs beschrieben haben, eben zum Beispiel mit Blick auf diesen ganzen Harris-Kult. Und ich gucke mal, ich glaube, ich komme gleich langsam, ja, auch fast zum Ende, aber um das nochmal auszuführen, also dieser antikarzerale Feminismus hebt eben hervor, dass das Gefängnisregime nicht nur, dass es nicht hilfreich ist im Kampf gegen patriarchale Gewalt, weil patriarchale Gewalt und das Gefängnisregime mit auf denselben Grundfesten eigentlich einer patriarchalen, rassialen, kapitalistischen, imperialen Weltordnung gründen, sondern auch eben, dass das Gefängnisregime vor allem weibliche, queer, rassifizierte, kolonisierten Menschen schadet. Und dass antikarzeraler Feminismus eben diese Propaganda des Staates entlarvt, nach der vermeintlich durch Gesetze und Bestrafung marginalisierte Geschlechter geschützt werden und dass das eigentlich eine weitere Möglichkeit von repressiver Machtausübung ist. Eine, die eben auch in Sachen patriarchaler Gewalt auf so einem moralischen, ja, so einer moralischen Gegenüberstellung, einem moralischen Gegensatz von Gut versus Böse basiert, also wie uns ja oft irgendwie schon als Kinder so Gefängnisse gerechtfertigt werden oder erklärt waren. Im Gefängnis sind die bösen Menschen. Wir sind die Guten. Und das, oder die, ja, die Menschen, die kriminell sind, sind im Gefängnis. Und der antikarzerale Feminismus sagt, dass auch die Gewalt gegen Frauen und Queers keine Frage von bösen oder guten Menschen oder Kriminellen ist, sondern es ist eine Erfahrung, die im Grunde fast schon, ja, universell ist. Also die in allen Zusammenhängen gemacht wird und in allen Klassen, in allen Gesellschaftsschichten und als Gewalt ausgeübt wird. Also auch da, wo der Staat diese nicht unbedingt als kriminell oder böse framed oder framen will. Also wir wissen es ja alle, wie sehr sexualisierte Gewalt gang und gäbe ist in den oberen Klassen. Und dann zwischendurch kommt dann irgendwie, also wo Frauen missbraucht, geschlagen, vergewaltigt, ausgebeutet werden, zwischendurch kommt dann mal so ein größerer Skandal an die Öffentlichkeit, wie jetzt hier mit dem Rapper P. Diddy. Und dann stürzen sich da alle sensationsgierig drauf. Aber die Gefängnisse sind trotzdem voll mit armen Männern, also armen, rassifizierten Männern. Und wir trotzdem, und im Fernsehen sehen wir trotzdem immer noch diese ganzen medialen Repräsentationen von dem betrunkenen Assi im Unterhemd, der seine Frau schlägt. Also nicht, dass es nicht stimmt und dass es das nicht gibt. Aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das wir als Feministinnen auch als solches adressieren müssen und das eben nicht durch Repressionsbehörden zu lösen ist. Und ein anderer Aspekt des antikarzeralen Feminismus ist, dass Inhaftierungsgewalt selbst, und das finde ich sehr interessant, das ist mir auch erst durch die Lektüre dann bewusst geworden, dass das patriarchale Gewalt oder das Inhaftierungsgewalt, genau, das Gefängnisse selbst eine Form von patriarchaler Gewalt sind und als solche betrachtet werden. Also um das konkret zu machen, die abolitionistische Feministin Monica Cosby argumentiert es in beiden Fällen, also in Fällen patriarchaler Gewalt, zum Beispiel im privaten, also häusliche Gewalt und Inhaftierungsgewalt, willkürlich Brutalität, körperliche Gewalt angewendet wird, an der Tagesordnung steht, es eine Straflosigkeit im Falle von Machtmissbrauch gibt, die absolute Kontrolle von Körpern, Bewusstsein und auch der Seele der Gefangenen und dass beide Formen der Gewalt, also in Beziehungen, Familie, wie auch im Gefängnis normalisiert, verharmlost werden, also Opfer, die Betroffenen selbst als Verantwortliche hingestellt werden, die Gewalt irgendwie selbst herbeigeführt haben, die nicht dazu in der Lage waren, diese Gewalt zu verhindern, sich nicht ordentlich angepasst haben, vielleicht zu aufmüpfig waren und das auf diese Art und Weise Gefängnisse wie auch missbräuchliche, gewalttätige Beziehungen letztendlich Frauen und Queers dehumanisieren, sie isolieren, entrechten, ihres persönlichen Eigentums auch natürlich oftmals berauben. Und es gibt in diesem Buch, ich habe versucht, das zu Hause zu kopieren und zu vergrößern, bin an der Technik gescheitert. Aber falls sich das nochmal jemand anschauen möchte, das wird auch irgendwie hier sehr eindrücklich, ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt seht, irgendwie auf die Entfernung, aber im Grunde all das in so eine sehr schöne Illustration übertragen. Ja, sorry, nächstes Mal bringe ich das mit in so 5x5 Metern. Aber um das nochmal zum Ende zu bringen, bevor ich dann an dich wieder übergebe, Kuso, nochmal ein Zitat von Monica Cosby. Und zwar sagt sie: If there is anybody out there who has never been in prison but understands violent relationships, it is the same. Just because he, the guard, was insulted, he retaliated against us and I ended up in solitary confinement. I just kind of clicked. And I think it had been knocking around in my head for a while that what was happening to me inside the prison was what happens in violent relationships. Also sie sagt im Grunde, dass Gefangene sich auch Regelwerken und Kontrolle unterwerfen müssen, dass sie sonst mit physischer, psychischer Gewalt bestraft werden und dass sie auch immer der Gnade, letztendlich der Gefängniswärter, wie eben auch missbräuchlichen Partnern, ausgeliefert sind. Ich finde, es ist irgendwie immer noch eine steile These, also als Person, die schon in missbräuchlichen Beziehungen war, aber noch nicht im Gefängnis, weiß ich nicht, ob ich jetzt mir so rausnehmen würde, zu sagen, ah, ich weiß jetzt, wie es ist, im Gefängnis zu sein. Ich finde, das ist eine steile These, über die man diskutieren kann. Können wir ja vielleicht auch später machen, weil ich jetzt erstmal wieder an Kuso abgeben würde. Ja, was waren so deine Gedanken zu Abolitionismus, Feminismus? Ich weiß auf jeden Fall, dass du dich in den vergangenen Jahren sehr viel vor allem auch mit Transkämpfen beschäftigt hast. Also Transkämpfe im Gefängnis, gegen das Gefängnis, aber auch außerhalb der Gefängnisse. Und daher würde ich dich fragen, wie hängen Transfeminismen und Abolitionismus zusammen?
Du hast viele Punkte dazu schon angesprochen, sozusagen wie fern Menschen von geschlechterbasierter Gewalt betroffen sind. Und dann sehen wir in allen Feldern Transpersonen und vor allem transfeminine Personen als extrem überrepräsentiert. Ich glaube, ich würde noch mal kurz ein Stück zurückhüpfen, weil ich habe dann so auf meinem Papier so Sachen gemalt und so Verbindungen und weiß gar nicht, ob ich drüber so überblicke, aber du hast gesagt, dass Abolitionismus eine Praktik des sowohl als auch ist und ich fand das voll die schöne Herangehensweise, so nicht nur Strukturen von Fürsorge und Politik zu verstehen, sondern auch meine eigene Sicht auf die Welt darin zu sehen, sozusagen. Wenn viele Leute sagen, ach, ist noch gar nicht so schlimm. Oder ich mir denke, ah, ich wach morgens auf, scheiße, vielleicht gewinnt die AfD im Januar irgendwie die Neuwahlen mit 60%. Ah, noch, ist es jetzt nicht so schlimm. Sozusagen, bisschen übertrieben. Sozusagen, naja, wenn ich sage, es ist jetzt noch nicht so schlimm, sagt es mehr über mich und meine eigene Situation aus, als über die realen politischen Zustände. Weil für die Menschen, die jetzt schon gegen ihren Willen aufgrund ihres Passes eingesperrt werden, in ein Flugzeug gesetzt werden und in Tod und Folter geflogen werden, ist auch die Situation jetzt schon ziemlich schlimm. Und auch die letzten Jahrzehnte. Die Menschen, die vorab, bevor eine Demo überhaupt stattgefunden hat, von der Polizei gewarnt werden und vorsorglich mit einem Demoverbot belegt werden. Für die ist staatliche Kontrolle und das Ausüben der politischen Meinungsfreiheit jetzt schon so stark eingeschränkt, wie Menschen Angst vor dem Faschismus haben. Und die Gleichzeitigkeit von Faschismus für die einen und Demokratie für die anderen, es geht auch da sowohl als auch. Und ich glaube, deswegen mag ich diese Perspektive so gerne, weil es mich daran erinnert hat und sozusagen das Abolitionismus nicht nur da stehen bleibt und sagt, naja, es ist sowohl als auch, sondern das eine hat mit dem anderen auch zu tun. Die Gefängnisse, wie du gesagt hast, die Ideen, die Systeme wandern, nicht nur von den USA in die Türkei, auch die GenossInnen von Herkesin Meydane, die krasse Arbeit hier in Mülheim machen, seit sehr langer Zeit haben wir eine Veranstaltung mit die Frauen von Mama gezeigt, dass es auch einen Austausch zu deutschen Gefängnissen und den politischen Gefangenen in deutschen Gefängnissen gab und die Verschlimmerung des Gefängnissystems in der Türkei für politische Gefangene. Abolitionismus zeigt, wie diese Sachen eben verbunden sind und auch auf theoretischer Ebene sozusagen, ich habe gerade die Lage von Asylsuchenden oder Menschen ohne Papieren angesprochen, auch auf einer theoretischen Ebene, wenn Harsha Walia sagt, the prison is a border and the border is a prison, verbindet sie theoretisch diese zwei für viele Leute getrennte Sachen, aber sagt, es sind beides Mechanismen, wie Menschen immobilisiert werden, wie sie ohnmächtig gemacht werden, gewaltvoll ohnmächtig gemacht werden, sich bewegen zu können. Und ich glaube, das ist Abolitionismus für mich auch ganz viel. Und dass wir da auf einer Ebene von vergeschlechtlichen Perspektiven so krass drauf gucken müssen, ist, weil es die Wahrheit ist. Es ist keine Sache, die irgendwie am Rand irgendwelche Transpersonen oder irgendwelche Queers betrifft, sondern es trifft alle. Der staatliche Zugriff auf Körper, zu sagen, wer du sein darfst und wer du nicht zu sein darfst, und dann wirst du mit medizinischen Restriktionen, mit Gesetzesvorlagen da reingezwungen, das betrifft uns alle, ob du trans bist oder nicht. Und genau darum geht es ja bei Abolitionismus, den Rückbau und die Abschaffung staatlicher Gewalt. So. Und aus diesen Transkämpfen und hier in Köln zu sein, macht mich dieses ganze Rainbow-Washing einfach voll wütend. Ich glaube, mit Rainbow-Washing meine ich so, der CSD referiert auf Christopher Street Day. Ich sage gleich nochmal ein, zwei Worte dazu für die Leute, die das nicht kennen. Und einerseits freue ich mich natürlich, dass an einem Tag queere Menschen in der Öffentlichkeit so sichtbar sein können und gefeiert werden können. Und ich will auch nicht unsichtbar machen, dass letztes Jahr die CSDs so krass angegriffen wurden wie noch nie in Deutschland. Von Rechten vor allem. Ich will das nicht unsichtbar machen. Und gleichzeitig lautet die Antwort wie immer, mehr Polizei. Und dieselbe Polizei, die uns auf Demos niederknüppelt, die unsere Freundinnen abschiebt, oder auch wenn sie nicht unsere Freundinnen sind, alle Menschen verdienen es, da zu sein, wo sie sein wollen. Die gleiche Polizei ist eben auf diesem CSD zusammen mit den Schwulen und Lesben in der Union, zusammen mit der Queer-Beauftragten der Bundeswehr, whatever, die irgendwo anders Menschen erschießt und dafür maßgeblich verantwortlich ist, dabei noch die Umwelt verpestet etc., dass all diese Sachen, dass die Polykrise, die Krisen, die sich immer gegenseitig verstärken und immer miteinander zusammenhängen, so gefeiert werden, damit habe ich ein Problem. Ich habe ein riesiges Problem damit. Und dass dadurch die Kämpfe vor allem von radikalen, oft transfemininen Menschen of Color, schwarzen Menschen, die den CSD sich erkämpft haben und dann rausgeworfen wurden, verunsichtbar wird. Und das ist auch eine Form von Verlängerung der Gewalt für mich, sozusagen. Worüber rede ich gerade? Christopher Street war die Street, die Straße in New York, wo unter anderem Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera, zwei Transpersonen, eine schwarze Transfrau, eine Latinx-Transperson, die auch bei den Young Lords übrigens war, die ich vorhin angesprochen habe, in Riots über Tage gegen die Polizei gekämpft haben und so das Gay Liberation Movement und das Queer und Trans Liberation Movement, wie wir es heute kennen, losgetreten haben. Es ist aber nicht nur da. Es war auch Tenderloin und Dewey's Bar in Los Angeles auf der anderen Seite der USA quasi. New York ist an der Ostküste. Und auf der Westküste gab es schon Jahrzehnte zuvor sehr, sehr, sehr militante Kämpfe. Und was diese Kämpfe miteinander gemeinsam hatten, war, dass es oft eben auch rassifizierte Menschen waren, weil in den Stadtteilen, wo diese Riots losgetreten sind, Menschen überproportional oft von Bullen schikaniert wurden, eingesperrt wurden. Und Menschen, die woanders aufgegriffen wurden, vor allem Transfrauen, die in anderen Teilen der Städte aufgegriffen wurden, wurden immer in diese Stadtteile gebracht, weil da eben der Abschaum quasi hingehört. Für die Leute, die es im Nachhinein hören, ich habe Abschaum natürlich in Anführungszeichen gesetzt. Und das hat auch mit Militarismus und den Kriegen zu tun gehabt, weil der Vietnamkrieg, den die USA damals geführt hat, dazu geführt hat, dass die Armee sagte, hey, wir wollen alles tun, schon vorhinein, um sexuell übertragbare Krankheiten zu verunmöglichen, weil oft eine Version von Kriegstrauma ist, dieses Kriegstrauma an Sexarbeitenden auszulassen. Und diese Raids, die damals stattfanden, natürlich überproportional rassifizierte und vor allem viele queere Trans-Personen in eben diesen Vierteln der, ja, extralegalen Ökonomie, der Jobs, die nicht anerkannt oder legal sind, stattgefunden hat. Und es war aber auch die Hoffnung von Leuten, von ja, Magnus Hirschfeld ist in Deutschland ein Name vielleicht, ein Arzt, der ja trans, so gender-affirming, so, na, wie sage ich das auf Deutsch, so geschlechtsangleichende oder aber auch geschlechtsbestätigende, ja, euphorisierende medizinische Versorgung möglich gemacht hat. Das heißt, Leute hatten für was zu kämpfen. Es gab das erste Mal Möglichkeiten für Transpersonen, andere Körperformen, andere Arten der Biologie irgendwie auch konkret im Jetzt leben zu können. Das heißt, all diese Sachen waren auch miteinander verwoben. Genau, das heißt, trans und queere Menschen sind seit jeher extrem, extrem stark überall auf der Welt unterdrückerischen und strafenden karzeralen Mechanismen unterworfen, immer überproportional. Vor allem Menschen, die in Gefängnisse gesteckt werden, die dort versuchen, einfach nur zu existieren, und du bist schon ein Mensch in einem Käfig, nochmal doppelt, dreifach, vierfach fertig gemacht werden von diesem System. Ich kann da sehr die Arbeit auch von Alexia Mittger empfehlen. Sie hat auch unter anderem in dem Podcast, wo das rauskommt, aber auch in vielen Filmveranstaltungen etc. in Köln unfassbar wichtige Arbeit darüber gemacht, was es heißt, eigentlich trans und in ihrem Fall als vor allem Transfrau im Gefängnis zu sein. Gefängnisse an sich und nicht nur die Gefängnisse, aber Gefängnisse vor allem verstärken herrschende Machtverhältnisse. Und dann ist es nicht mal so unfassbar wichtig zu sagen, wie in den USA, 2 Millionen Menschen sitzen im Gefängnis. Das ist natürlich eine riesige Katastrophe. Es ist ein massenhaftes, den Menschen zu Tode zuführen. Aber die Idee des Gefängnisses reicht schon aus, mit dieser Gesellschaft was zu tun. Die Idee, dass wir da reinkommen könnten, wenn wir schuldig sind, wenn wir etwas Böses gemacht haben, diszipliniert zu werden. Ich glaube, sehr, sehr, sehr viele Menschen kennen das von dem Hausarrest oder den Strafen der Eltern über die Androhung, irgendwann die Polizei zu rufen. Die Idee des Gefängnisses, die betrifft uns alle, ob wir drin waren oder nicht. Und ich glaube, ich würde da auch nochmal Menschen, die den Anspruch an eine politische Praxis haben und vielleicht auch sagen, naja, karzerale Feministin bin ich jetzt nicht, ich rufe nicht nach mehr Polizei oder mehr Strafe oder so, aber deren politische Arbeit so weit weg ist, dass sie denken, dafür kann ich nie ins Gefängnis kommen, dafür kann ich nie staatlich sanktioniert werden, dass wir uns schon dann die Frage stellen müssen, wie gefährlich wirst du diesen staatlichen Repressionsmechanismen? Und sozusagen, dass ich auch Abolitionismus, ich rede oft von Abolitionismus als Kompass, wenn ich mich das frage, wie nah bin ich eigentlich an den Leuten dran, die in Gefängnissen sitzen, an den Grenzen festgesetzt wurden und jetzt hier sind, wie nah ist meine Politik an denen dran? Ich glaube, dann komme ich besser dran, abolitionistische Politik zu machen. Alexia hat in unserer Podcast-Folge auch gesagt, naja, eure Abolitionismus-Konferenz, was haben die Leute im Gefängnis davon? Nicht so viel. Und ich war so, das war wirklich krasse Kritik, weil was der große Mehrteil dieser Bevölkerung dann von unserer Arbeit hält, ist so die eine Sache, aber wenn die Leute, für die wir meinen zu kämpfen, gar nicht so mega viel davon mitbekommen oder es denen so ein bisschen egal ist, denke ich mir, irgendwas ist da nicht so gut gelaufen. Und genau, gleichzeitig sagt uns Abolitionismus auch, Verantwortungsübernahme. Es war trotzdem die wichtigste, oder es waren die wichtigsten Konferenzen oder Sachen, die ich in meinem Leben wahrscheinlich gemacht habe bis jetzt, mit den krassesten Leuten und Genossinnen. Auch da ist eine Gleichzeitigkeit. Das heißt, ich messe, wie viel Abolitionismus ist in den Transkämpfen und beurteile daran, wie befreiend sind diese Kämpfe eigentlich für mich. Und ich habe echt gedacht, ich feiere des Todes dieses Selbstbestimmungsgesetz. Ich habe selbst dann als, genau, auch Teil des Bundesverbandes 2 Jahre sehr krass dafür gekämpft, dass dieses Selbstbestimmungsgesetz jetzt durchgesetzt wird, für alle, die es nicht kennen. Das Selbstbestimmungsgesetz hat seit dem 1. November das sogenannte Transsexuellengesetz abgelöst. In diesem TSG-Verfahren mussten Menschen unter sehr, sehr, sehr viel Kohle sehr erniedrigende Fragen und Gutachten über sich ergehen lassen, um dann einer random Person zu erklären, ob du trans genug bist. Und dann es vielleicht auch verweigert zu bekommen. Das wurde jetzt abgelöst und das ist jetzt erstmal ohne Beratung möglich. Es gibt da ganz viel an diesem Gesetzesding, was auch kritisch ist. Und ich habe gedacht, ich feiere es so krass und ich kann in dieser politischen Situation, ich kann es einfach nicht feiern, weil die Integration in das Bestehende gerade für mich einfach echt kein Grund zu feiern ist. Und gleichzeitig ist das, wurde sich erkämpft. Ich finde es ultra wichtig, dass es jetzt da ist und ich will die Arbeit all derjenigen wertschätzen, die dafür gekämpft haben. Und vor allem Transschwestern seit den 60ern, 70ern, da in Deutschland zu transitionieren, ich habe den größten Respekt vor diesen Leuten. Das will ich nicht kleinreden, aber ich will nur sagen, das ist meine emotionale Reaktion, wenn ich mir die staatliche Gewalt gerade angucke und dann werde ich vor dieser staatlichen Gewalt legitimiert und ich habe jetzt endlich meinen richtigen Namen in meinem Pass, mein richtiges Geschlecht oder halt kein Geschlecht in meinem Pass. Und ich habe gedacht, ich zünde ein Feuerwerk an und feiere es mit allen meinen Friends und ich, nee, irgendwie kann ich es gerade nicht so richtig. Und das ist auch Teil der abolitionistischen Perspektive sozusagen, wenn ich es an den Maßstäben messe von Transfeminismen, die abolitionistisch sind, habe ich noch nicht so mega viel zu feiern. Ich hätte es trotzdem feiern können. Ich bin voll schlecht da drin, Erfolge zu feiern. Ja, genau.
So, man muss und die Feste feiern, wie sie fallen.
Ja, voll. ich wollte eigentlich auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, aber da würde ich an dich geben oder wir können das ja diskutieren und das ist so das Konzept der Kernfamilie. Weil alles, was wir gerade angesprochen haben, Gefängnisse, es gibt oft zweigeschlechtlich getrennte Gefängnisse, Grenzen, also dieses ganze Regime von Familienzusammenführung. Natürlich, als AbolitionistInnen nutzen wir die Räume für politische Heiraten, um Leute herzukriegen, Hochzeiten, um Leute herzukriegen, hier halten zu können, etc. Gar keine Frage, dass wir die Tools, die da sind, nutzen. Aber natürlich hält dieses System von Familienzusammenführung so eine heteronormative Vorstellung von Kernfamilie gewaltvoll aufrecht. So, dass du nur dann irgendwie gut hierher kommen kannst. Das ist ein Problem. Und diese Aufrechterhaltung von all diesen Mechanismen, Krieg, Militär, Grenzen, Lager, Psychiatrie, Polizei etc. Genau, viele Feminismen, Abolitionismen kritisieren da diese Formation der Mama-Papa-Kind-Familie. Magst du was dazu sagen, warum das vielleicht irgendwie geändert, abgeschafft gehört?
Ja, seid ihr eigentlich noch fit, Leute? Ja? Okay, wow. Ich war gestern auf dem Absalon-Konzert und hab immer so, habt ihr noch Energie? Und als, yeah! Ich dachte, ich mach das ab jetzt öfter auch bei Veranstaltungen. So, habt ihr noch Energie, Leute? Habt ihr? Ja, okay. Cool. Danke, Kuso. Ich finde, du hast es nochmal sehr schön irgendwie, also in dieser Frage von, wie nah sind wir eigentlich an den Menschen in den Gefängnissen, an den Transgenossinnen im Gefängnissen, finde ich, hast du zwei Dinge nochmal für mich sehr schön konkretisiert. Also einmal dieses sowohl als auch, was du eben beschrieben hast, aber auch dieses ask the other question und was das eigentlich bedeuten kann und muss. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass du so ein bisschen auch im Zusammenhang mit, du hast ja eben Sylvia Rivera und Marsha P. Johnson erwähnt, noch kurz auf das Starhaus eingehen würdest, weil wenn wir irgendwie über Kritik an der biologischen Heterokernfamilie sprechen, dann ist es irgendwie, oder möchtest du das gleich vielleicht sozusagen als abolitionistische Alternative oder visionäre Alternative dem entgegensetzen, was ich jetzt erstmal zur Abschaffung der Familie erzählen werde.
Ich weiß nicht mit der Reihenfolge, vielleicht schiebe ich es kurz nach.
Ja, gerne.
Okay, Star, Street Transvestites Action Revolutionaries. Zweites Wort ist verständlicherweise nicht mehr Referenzpunkt, aber es gilt auch anzuerkennen, wo die Leute vor uns gekämpft haben. War ein Kollektiv von den sowieso schon sehr politischen Houses. Ich weiß, haben Leute hier Pose gesehen? Ich fand Und Pose war so eine sehr, ich finde, krass respektvolle Art und inspirierende Art auch, diese Houses darzustellen. Und Houses sind vor allem Zusammenkünfte und Gemeinschaften von Menschen, die aufgrund von Queerness aus Kernfamilien rausgeschmissen werden oder gar keine in erster Linie hatten, wo sie hätten aufgehoben werden können. Das bedeutet, genau diese Gemeinschaften kümmern sich oft in Houses, also in physischen Häusern, aber auch weit darüber hinaus darum, dass Menschen medizinische Versorgung haben. Es kümmern sich oft einige Leute darum, die Gemeinschaft mit Geld zu versorgen, andere um andere reproduktive Aufgaben, also Arbeitsteilung wird nochmal anders aufgeteilt, als es sozusagen vorgegeben ist in so einem familiären Kernfamilienkonzept. Und Star war von Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson und einer anderen Person, deren Namen ich vergessen habe, I'm sorry, revolutionäre Formation, eine hyperpolitisierte Formation dieser Houses. Das heißt, sie haben sich nicht nur auf einer sehr großen Skala um sich selbst und queere und Transpersonen gekümmert, sondern sie waren auf der Straße, sie haben das Gay Liberation Movement maßgeblich mit beeinflusst, sozusagen trans-inclusive zu werden, nachdem das Gay Liberation Movement Sylvia Rivera rausgeschmissen hatte. Genau, das heißt, es waren vor allem rassifizierte Transpersonen, die all das, was Leben lebenswert und erhaltenswert machen, selbst organisieren mussten und nicht nur parallel zu staatlichen Strukturen, sondern gegen staatliche Strukturen. Es ist nicht, dass der Staat und der koloniale Siedlerstaat, der die USA ist, versagt hätte, sondern dieser koloniale Siedlerstaat tut genau das, wofür er gemacht wurde. Die Polizei macht genau das, wofür sie errichtet wurde, nämlich Leben zu verkürzen und zu verunmöglichen. Das heißt, sie machen es nicht nur parallel zu dem System, sondern sie machen es gegen das System, das versucht, für sie zu verunmöglichen. Und wenn Leute sagen, ja, was machen wir denn mit den Leuten, die krasse Gewalt und krassen Schaden zufügen, die morden, die Körper verletzen, die vergewaltigen. Es ist ja nicht so, dass das in diesen Communities nicht auch vorkommt, aber diese Menschen finden andere Wege, um damit umzugehen, als noch mehr Menschen mit Waffen zu rufen oder Leute in Käfige zu sperren. Deswegen auch große abolitionistische Inspiration. Der nicht so kurze Kurzaufschlag.
Vielen, vielen Dank, Kuso. Nee, ich fand es nochmal wichtig, das so vorwegzuschicken, weil wenn wir irgendwie darüber sprechen, Familie abschaffen, was eigentlich ja, in der Gleichzeitigkeit irgendwie aufgebaut werden muss oder kann oder schon gemacht wird, seit Jahrhunderten und seit Jahrzehnten. Ich beziehe mich jetzt auf ein anderes Buch, Abolish the Family, A Manifesto for Care and Liberation von Sophie Lewis. Kennt vielleicht ein paar Leute, das ist mir nämlich dann auch direkt eingefallen, als ich mir Gedanken zur Schnittstelle von Feminismus, Abolitionismus oder Schnittstelle klingt irgendwie komisch, als würde es so nebeneinander stehen. Es geht natürlich irgendwie ineinander über und ist so eine Gemengelage. Sophie Lewis plädiert in diesem Buch dafür, die Familie abzuschaffen, genau, aus den Gründen, die Kuso gerade schon angerissen hat und vor allem aus dem Grund, weil sie sagt, Familie ist der Name eben für das System, in dem Care-Arbeit privatisiert und überausgebeutet wird. Ich habe das eben auch schon mal kurz angerissen, also wegen der Familie gehen wir zur Lohnarbeit, weil wir sie versorgen müssen, aber wegen der Familie können wir auch nur zur Lohnarbeit, weil eben in jeder Familie es einen Menschen gibt und es ist auch statistisch gesehen immer noch so, es sind dann die Cis-Frauen in Hetero-Beziehungen, die andere pflegen, versorgen, ihnen dabei helfen, ihre Arbeitskraft zu reproduzieren. Und deshalb sagen eben abolitionistische FeministInnen oder feministische AbolitionistInnen, ich frage mich immer, warum man das eigentlich sagen sollte, aber je nachdem, Menschen wie Sophie Lewis, dass es ohne die bürgerliche Kernfamilie es keinen bürgerlichen Staat geben würde, keine kapitalistische Wirtschaftsweise, weil die Aufgabe der Familie in der Gegenwart, in unserer Gegenwart, ist die soziale Wohlfahrt, also eben das, was wir eben beschrieben haben, was ich eingangs auch beschrieben hatte, mit der Verdrängung von Care-Arbeit aus der Öffentlichkeit, dass es die Aufgabe der Familie ist, eben diese soziale Wohlfahrt zu ersetzen und SchuldnerInnen, oder diejenigen, die die Schulden ihrer Eltern halt abbezahlen und KonsumentInnen hervorzubringen. Und Sophie Lewis sagt daher, Familie ist eine Ideologie der Arbeit. Und im 21. Jahrhundert ist vor allem das Credo dieser Ideologie, eine Bevölkerung hervorzubringen, die optimiert ist, eine Bevölkerung von hochflexiblen, gut verdienenden, Geige spielenden UnternehmerInnen oder was man noch so macht. Und ich finde es ganz schön, weil hier schließt sich auch der Kreis zu unserem ersten Talk, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, und zwar, wo wir über Liebe und Sozialismus gesprochen haben. Anfang des Jahres war das, glaube ich. Und wo ich von Alexandra Kollontai ja erzählt hatte. Vielleicht erinnern sich manche, die bei dem Gespräch dabei waren. Also Alexandra Kollontai, eine Revolutionärin, die erste Frau, die nach dem Sieg der Bolschewiki 1917 ein Ministeramt übernahm in der Sowjetunion und in dieser Position maßgeblich dafür verantwortlich war, für eine Reihe von Gesetzen im Sinne der Gleichstellung der Frau gegen patriarchale Unterdrückung, also zum Beispiel Scheidungsrecht, Mutterschutz, Gleichstellung von ehelichen und unehelichen Kindern, generell die juristische Gleichstellung der Geschlechter. Kollontai gründete damals eine Zentrale für Mutterschafts- und Säuglingsvorsorge, gründete unentgeltliche Heime für Mütter, Säuglinge, plädierte dafür, Geschlechterbeziehungen und Mutterschaft eben nicht rein ins Private, als private Familienangelegenheit zu betrachten, sondern als politische Frage der Öffentlichkeit und der proletarischen Revolution. Wofür sie sehr geschämt wurde, oftmals auch von ihren vor allem männlichen Genossen. Und es muss auch dazu gesagt werden, dass spätestens mit der Herrschaft von Stalin alle Errungenschaften von Kollontai zunichte gemacht wurden. Also Kollontai hat sich im Grunde eingesetzt für eine kollektive Fürsorge von Kindern auch und den Aufbau von Hauskommunen, also insgesamt eine Neuordnung des Zusammenlebens und ein Ende der biologischen Kernfamilie, in der die Frau eben auf die Rolle der Mutter und der Haushälterin beschränkt wird. Und ich würde schon sagen, dass Kollontai eine abolitionistische Feministin war. Wahrscheinlich wird sie uns verprügeln für beide Begriffe und wäre bei beiden so, oh mein Gott, I'm a socialist, warum sagt ihr sowas? Aber tut mir leid, Alexandra. Kollontai kommt tatsächlich auch in diesem Buch von Sophie Lewis vor, das ich euch eben vorgestellt habe, weil, wie gesagt, auch Lewis dafür plädiert, eben die biologische bürgerliche Kernfamilie abzuschaffen. Und vielleicht reden wir da auch mal so über das Emotionale erstmal, weil ich habe die Erfahrung auch gemacht, ich hatte mal ein Gespräch mit einer ex-romantischen Person, als ich ihr erzählt habe, wir sollten die biologische Kernfamilie abschaffen, war sie so, what the fuck, aber ich liebe meine Eltern, ich liebe meine Familie. Also es gibt so diese Behauptung, dass ja auch Familie der Ort ist, wo Menschen bedingungslose Liebe erfahren, Zuwendung, Solidarität. Doch wenn man genau hinschaut, du hast es ja eben auch schon gesagt, Kuso, ganz viele queer Menschen, trans Menschen machen diese Erfahrung nicht und sind dann sozusagen auch notgedrungenerweise dann in der Situation, dass sie sich eben in Häusern zusammenschließen, in Kollektiven, in widerständigen, in revolutionären Gebilden, weil eben ihnen sowieso von Anfang an diese vermeintlich allgegenwärtige familiäre Liebe verwehrt wird. Und das gilt natürlich für Menschen, sämtliche Menschen, die der gesellschaftlichen Norm nicht entsprechen. Und davon abgesehen auch, dass die biologische Kernfamilie der Ort ist, bis heute, alle Statistiken beweisen das, wo die meisten Fälle von sexualisierter Gewalt vorkommen, wo Vergewaltigungen stattfinden, aber auch, wo generell Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben mit physischer und psychischer Gewalt konfrontiert werden. Aber eben, wenn man zugleich Menschen von der Abschaffung dieser Institution erzählt, so wie ich das erfahren habe, oftmals mit Wut und Entrüstung reagieren und eben sagen, aber ich liebe meine Familie, als würde sich das irgendwie widersprechen, also als könnte das nicht gleichzeitig irgendwie passieren. Und die krassesten Reaktionen bekomme ich auch oft, wenn ich mit Menschen über Kinder spreche. Also sowas wie, Kinder sollten das Recht haben, ihre Bezugsperson selbst auszuwählen, weil die meisten Menschen, die meisten Kinder selbst im Erwachsenenalter Bezugspersonen, also ihre biologischen Eltern haben, die oftmals schädlich waren für diese Kinder und oftmals die Kinder eher so als Investitionen betrachten, als wirklich gleichberechtigte Menschen mit Bedürfnissen und Anspruch auf Fürsorge und Liebe. Und dieses Zitat von Lewis find ich ganz schön. Sie sagt, loving the people in your family, mind you, ich glaube, ich habe das Zitat nur halb abgeschrieben. Naja, it's not at odd, genau, with a commitment to family abolition. Also genau, das eine widerspricht nicht dem anderen. Wenn ihr die Menschen in eurer Familie liebt, fair enough, voll schön, cool, dann nehmt ihr uns nicht die Therapieplätze weg, so im Grunde. Aber es steht gar nicht im Widerspruch zu einer abolitionistischen Praxis der Familienabschaffung. Ganz im Gegenteil. Sie schreibt, I will hazard a definition of love. To love a person is to struggle for their autonomy, as well as for their immersion in care. And so far, such abundance is possible in a world choked by capital. If this is true, then restricting the number of mothers of whatever gender to whom a child has access on the basis that I am the real mother, also im biologischen Sinne, is no necessary a form of love worthy of the name. Also sie sagt sozusagen dieses, ne, irgendwie, wenn jetzt biologische Eltern sagen, das ist mein Kind und ich alleine bestimme darüber, welche Bezugsperson dieses Kind hat und sagen aber gleichzeitig, ich liebe dieses Kind, dass es irgendwie im Widerspruch zueinander steht, weil wenn du eine Person liebst, möchtest du doch, dass diese Person ganz viel Zugang zu Fürsorge und Liebe und Zärtlichkeit hat. Und das sind so, genau, unterschiedliche Herangehensweisen, also auch sozusagen auch das Kind-Erwachsen-Verhältnis aus diesem Eigentumsverhältnis im Grunde herauszuholen. Ja, aber ich glaube, ich würde langsam mal so zum Schluss kommen, damit wir noch Zeit haben eigentlich für die Diskussion. Und wenn es okay ist, würde ich vielleicht so zwei Fragen für die Diskussion mitgeben. Es sei denn, du möchtest jetzt noch unmittelbar auf das reagieren, was ich gerade gesagt habe, Kuso.
Ein Gedanke, der mir dazu gekommen ist, tatsächlich, weil so Kernfamilie, ich frage mich, also ich komme aus voll verrotteten, zerrütteten, bla. Aber wenn ich so Friends um mich rum habe, die so aus so voll vergleichsweise stabilen Sachen kommen, die dann auch erstmal so reagieren, hä, nee, nicht abschieben und das aus dem Impuls.
Abschaffen.
Ja, abschaffen, shit. Mein Kopf. Nicht abschaffen. Ist da, glaube ich, eine Sache dran, die wir so ein bisschen abolitionistisch verbinden können. Und ich glaube, das ist diese Sache von sich bestimmte Sachen nicht verdienen müssen. Ich glaube, für diese Menschen ist Familie dann ein Ort, wo du irgendwie mehr oder weniger bedingungslos geliebt werden könntest. Oder wo zumindest die Liebe nicht an so viele Bedingungen geknüpft ist, wie Sachen zu erreichen. Also in vielen Kernfamilien ist dann bestimmt schon noch so, dass die Eltern wollen, dass du einen guten Schulabschluss, ein gutes Studium und einen fancy Job hast, kann ich mir vorstellen. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, in diesen Familien, über die ich gerade spreche, nicht so, dass dir die Liebe entzogen wird, wenn du es halt nicht schaffst. Oder die coolen Eltern, die voll okay damit sind, wenn Leute Care-ArbeiterInnen werden oder nicht so karrierefokussiert sind oder so. Ich glaube, da ist so ganz viel dran. Meine Familie auf den Philippinen ist so, ich habe so, genau, Familienmitglieder mit so Biografien, die ein bisschen krass sind und die, genau, vielleicht auch anderen Menschen Schaden zugefügt haben, aber für die Family ist so blutdicker als Wasser, das ist immer noch Teil der Familie, das ist dein Cousin und du hast den zu lieben. Wenn du trans bist, dann gilt das vielleicht nicht mehr so. Aber in diesem, oh mein Gott, du hast so einen Ort, an dem du dir nicht erst erarbeiten musst, Fürsorge zu kriegen. Und ich glaube, dieser Gedanke von Menschen sind es wert, geliebt zu werden, unabhängig von etwas erreicht zu haben, ist die andere Seite der Medaille von Menschen müssen für etwas Schlimmes auch nicht bestraft werden. Also es gibt andere Formen, mit Schaden umzugehen als Strafe. So. Und ich glaube, diese zwei Seiten der Medaille, ich weiß gar nicht, ob das so Sinn macht, ich werde es mir nochmal anhören und dann denken, was laberst du? Aber das kam mir so in den Kopf und vielleicht übergebe ich dann an dich mit den Fragen.
Danke, voll. Also ich habe das auch in meiner Familie, also dass es Leute gibt, die auch Menschen getötet haben, etc. Also genau, also ja, müssen wir nochmal uns drüber austauschen. Aber das ist zum Beispiel eher, also dazu muss man sagen, wie meine Familie irgendwie ursprünglich im feudalen Kurdistan, also dass über sowas eher hinweggesehen wird, als wenn eine Frau zum Beispiel den falschen Mann heiratet oder so. Ich glaube, das ist dann nochmal sehr stark vergeschlechtlicht in gewissen Familienstrukturen, was dann irgendwie verzeihenswert ist oder bedingungslos hingenommen wird. Und ich finde auch, ich habe auch eben irgendwie mich selbst so ein bisschen abgewürgt, weil immer, wenn ich so über Familienabschaffung spreche, merke ich so, ich könnte da so viel zu sagen, weil es natürlich auch bei mir super viel emotional auch macht, also über Familienabschaffung zu sprechen, gleichzeitig ein Mensch zu sein, der schon eine starke Loyalität zur eigenen biologischen Familie hegt und irgendwie auch weiß, dass in der Gegenwart, dass irgendwie sehr viele Menschen zum Beispiel aus migrantischen Familien etc. Also die Vorstellung, irgendwie ich schaffe meine Familie, bedeutet natürlich nicht irgendwie diese Familie unsichtbar zu machen und so tun, als gäbe es die nicht, sondern natürlich leben wir in politischen Gegenwarten, wo wir auch eine politische Solidarität mit unseren Eltern zum Teil haben, die in diesem Land ausgebeutet, ausgemerzt, verletzt, diskriminiert etc. kriminalisiert werden. Also all das nicht. Das ist wieder dann so im Abolitionismus, wie schön es oftmals ist, eben eine Frage von Gleichzeitigkeiten und gewisse Widersprüche aushalten. Und daher danke nochmal. Guck so, dass jetzt habe ich doch noch was dazu gesagt. Aber apropos Widerspruch, weil ich habe mich gefragt, so mit welcher Frage wir vielleicht hast du ja auch ein paar mitgebracht, wir so ein bisschen auch die Diskussion hier anstoßen könnten. Weil wir haben jetzt sehr viel so über die Gleichzeitigkeiten von, also Kämpfen von Abschaffung und Aufbau, also Care statt Corps, Fürsorgestrukturen, Pflegenetzwerke, Kollektivierung von Care, sich umeinander kümmern, etc. etc. Sich dabei vor allem nicht auf den Staat und seine Repressionsorganisationsform verlassen. Zugleich öffnet sich da für mich immer ein Widerspruch, der mir in der Gegenwart sehr viel Unbehagen bereitet und den ich auch schon mal ja, im Rahmen eines anderen Gesprächs, das wir damals im Rautenstrauch-Jost-Museum über Kolonialität und Sozialismus hatten, wo es so um die Commons ging, also sozusagen so Orte, wir möchten gewisse in der Gegenwart schon vorwegnehmen, schon gewisse Fürsorge kollektivieren. Und gleichzeitig frage ich mich dann, oder ist ja auch so ein Vorwurf an so feministische Abolitionismen, spielen wir dadurch nicht so in einem globalen Finanzkapitalismus eher in die Hände, der eben genau das will, dass Care auf Communities verlagert wird und dass wir den Sozialstaat eben aus der Verantwortung herausnehmen und ihn überflüssig machen, dass wir uns eben stark nach persönlichen Fürsorgebeziehungen orientieren. Und eher in unserem näheren Bezugsfeld, in der Nachbarschaft etc. Aber dabei auch manchmal vergessen, dass Menschen vielleicht auch ein Recht auf anonymisierte Fürsorge haben. Also wirklich staatlich organisierte Pflege und Fürsorge. Weil ich sage immer, man muss nicht irgendwie nett sein und ein guter Genossi, um irgendwie gepflegt und Fürsorge zu erfahren. Es muss auch möglich sein, dass Menschen einfach Arschlöcher sind und sie halt trotzdem in Pflegenetzwerke eingebunden sind. Und das ist so die erste Frage, die ich mir so stelle. Also ob uns da nicht so ein bisschen, gerade als FeministInnen, die sagen, Care-Arbeit raus aus dem Privaten, dass wir uns ja nicht so ein bisschen selbst ins Knie schießen. Dazu habe ich nämlich auch noch ein anderes Buch mitgebracht heute. Community-Kapitalismus von Silke van Dijk und Tina Hauptner, wo genau dieses Spannungsfeld erforscht wird. Das werde ich jetzt nicht so groß diskutieren, aber ich kann das dringend empfehlen. Deshalb einmal so die Frage, ist es irgendwie ein Widerspruch, den wir lösen können oder was bedeutet dann überhaupt feministisch-abolitionistisch zu sein in dem Zusammenhang? Und zweitens auch eine Frage, die unmittelbar damit zu tun hat, wenn ich mir zum Beispiel auch in Köln abolitionistische Netzwerke anschaue, irgendwie, wo es auch viel um Pflege, Fürsorge, Gesundheit geht, sind es ja oftmals irgendwie schon weibliche Personen oder transfeminine Personen, queere Personen, die diese Arbeit machen. Und dann sind es wieder sozusagen die Menschen, die sowieso in dieser Gesellschaft den Großteil von unbezahlter und gesehener Care-Arbeit machen, die jetzt auch in der politischen Arbeit genau das wieder tun. Also schreiben wir damit nicht gewisse patriarchale Verhältnisse eher weiter. Das sind so Fragen, die ich vielleicht zur Diskussion stellen würde. Ja, danke.